Liebe Hörerinnen und Hörer, die Bundestagswahl ist nun schon einen Monat her, das Ergebnis beschäftigt uns aber immer noch. Die Union hat zwar erneut die meisten Stimmen erhalten, allerdings bei starken Verlusten. Gerade mal ein Drittel der Deutschen vertrauen den Unionsparteien. Nicht wenige Katholiken, die sonst ihr Kreuz selbstverständlich bei der CDU oder der CSU gemacht haben, an deren Zeh sich die Erwartung einer christlichen Politik knüpft, blieben diesmal der Wahl fern oder wählten andere Parteien. Es ist Zeit, einen Schritt zurückzutreten und genauer zu fragen, welche Bedeutung das Zeh im Namen der Unionsparteien hat und was das für die Regierungsarbeit in den nächsten 4 Jahren bedeutet. Woran soll man sie und ihre Politik messen können? Am christlichen Menschenbild? An der Bergpredigt? An der Feindesliebe Jesu? Recht schnell wird klar, dass man an einem pragmatischen Umgang mit den hehren Grundsätzen nicht vorbeikommt, wenn man ein Land regieren will, das zuerst geteilt ist, dann wieder vereinigt, zur Großmacht wird, politisch wie wirtschaftlich, und global Verantwortung übernehmen soll im Kampf gegen Armut, Hunger, Terror, Finanzkrisen und Klimawandel. Dieser pragmatische Umgang ist kein Problem der Realpolitik des 20. bzw. 21. Jahrhunderts. Bereits Augustinus muss 1,5 Jahrtausende zuvor in einer Atmosphäre des gesellschaftlichen Zusammenbruchs in Sachen Liebe zwischen Herzenshaltung und Handlungsoption unterscheiden. So entsteht die Vorstellung davon, dass selbst so etwas Abscheuliches wie der Krieg manchmal gerechtfertigt sein kann. Klar, Gott will ihn nicht, den Krieg, die Kirche auch nicht, aber wenn er sich nicht vermeiden lässt, soll er der Christenheit zumindest erlaubt sein, als Notwehr oder Nothilfe. Jesu Feindesliebe, die dagegen spricht, muss zurückstehen für den Moment des entschlossenen Handelns. Sie bleibt aber im Herzen und sorgt nach dem Krieg für den gerechten Frieden, zumindest in der Theorie. Die Frage, wie sich der Impetus der Bergpredigt, also Pazifismus, Nachgiebigkeit, Sanftmut, Barmherzigkeit, Demut, im realen Leben niederschlagen kann und muss, hat Christen zu allen Zeiten beschäftigt. Angesichts von Verfolgung und Gewalterfahrung stellte sich bald die Frage nach der Lebbarkeit der radikalen Forderungen Jesu, etwa zum Verzicht auf innerstaatliche Gewalt der Polizei als Arm der Exekutive oder auch kriegerische Gewalt des Militärs, ein Gebot, das auch zum Selbstschutz keinen Raum lässt. Andererseits ist Selbstschutz ein Naturrecht. Es entwickelten sich unterschiedliche Deutungstraditionen, von denen sich diejenige des Augustinus durchsetzte, die zwischen Haltung und Handlung unterscheidet und damit den Tenor der Bergpredigt zur Grundhaltung des Christen erklärt, aus der sich aber keine eindeutigen Handlungsdirektiven für konkrete Situationen ablesen lassen. Das heißt, es kann auch friedliebend und sanftmütig und gerecht und damit christlich sein, einen brutalen Diktator, der sein Volk unterjocht, gewaltsam zu stürzen. Gewalt soll nach Gottes Willen nicht sein, brutale Diktaturen aber auch nicht. Diese Auffassung, die auf die Möglichkeit eines gerechten Krieges hindeutet, ist sehr umstritten. Zwischen den christlichen Deutungen der Bergpredigt, zwischen den Konfessionen und Kirchen, aber auch innerhalb der katholischen Kirche, die dem Lehramt nach die Möglichkeit eines gerechten Krieges bejaht. Gerade in Zeiten der Spannung hat sich im Westen Europas ein pazifistisches Christentum herausgebildet, das darauf drängt, die Handlung unmittelbar an die Haltung zu binden. Dann gäbe es keine Situation mehr, in der ein Christ Gewalt anwendet. Zu hoffen ist dabei, und das ist der wiederum sehr umstrittene Vertrauensvorschuss an die Menschheit, der in dieser Deutung steckt, dass letztlich auch die Menschen, die nicht Christen sind, von der Gewalt ablassen. Wenn alle Pazifisten sind, braucht es keine Gewalt. Wenn keiner mehr Gewalt anwendet, braucht es auch keinen gewaltsamen Selbstschutz mehr. Doch was ist, wenn Gewalt angewendet wird? Dann, so die Idee des Pazifismus, müssen wir ausharren. Wir dürfen keine Gewalt anwenden, weil das unsere Hoffnung auf Frieden zerstörte. Genährt wird diese Hoffnung durch Menschen wie Mahatma Gandhi, der, obwohl Hindu, die Bergpredigt zur Grundlage seines Widerstands gegen die Kolonialmacht England machte und gewann. In Frage gestellt wird sie durch die weltweite Christenverfolgung, die gerade jene Christen trifft, die schutzlos ihren Verfolgern ausgeliefert sind. Hier ist die Politik gefragt, auch über gewaltsame Rechtsdurchsetzungsmittel zu sprechen. Denn Religionsfreiheit ist ein Menschenrecht. Wo würde Jesus heute stehen? Auf der Seite der Realisten, die keine Gewalt wollen und sie deshalb stoppen möchten, auch unter Einschluss der Handlungsoption Gewaltanwendung? Oder auf der Seite der Pazifisten, die keine Gewalt wollen und sie deshalb in keinem Fall als Handlungsoption in Betracht ziehen? Ich glaube, Jesus würde zunächst auf den Unterschied zwischen Moral und Heil hinweisen. Das heißt darauf, dass in der Bergpredigt auf das Reich Gottes zielt, nicht das menschliche Reich einer Konföderation befriedeter Völker oder das menschliche Reich einer gewaltlosen Gesellschaft. Mit der Bergpredigt, so hat es der Bischof von Erfurt, Joachim Wanke, einmal sinngemäß gesagt, ist kein Staat zu machen. Das bedeutet eben umgekehrt, dass durch Staat und Gesellschaft, so moralisch gut sie auch funktionieren mögen, nicht der Himmel anbricht. Das Heil kommt nicht von der Partei, der Gewerkschaft oder dem Militär. Frieden auf Erden ist ein Anliegen Gottes und damit eines des Christentums, doch Frieden im Herzen ist dessen eigentliches Ziel. Darum geht es Jesus in der Bergpredigt. Es geht um das Heil des Einzelnen, dessen Seligkeit, wie es immer wieder heißt. Erst in zweiter Linie geht es um moralische Implikationen, die wir jedoch gerne in den Vordergrund rücken, wenn wir uns ethische Dilemmata unserer Lebenspraxis anschauen, an denen die Bergpredigt scheinbar scheitert. Was bedeutet das wiederum für die Politik? Hände weg von der Bergpredigt, Einsatz nur in Sonntagsreden? Auch das wäre falsch. Denn man kann mit ihr zwar keinen Staat machen, aber, so denkt Bischof Wanke weiter, man kann mit ihr einen Staat menschlicher machen. Jemand, der diese Überlegung für sich ernst genommen hat, war der Sozialdemokrat Johannes Rau, der auch im höchsten Amt, von 1999 bis 2004 war er Bundespräsident, nicht diejenigen vergessen hat, die sich oft vergessen fühlen. Für ihn war Politik im Geiste der Bergpredigt kein Hirngespinst, sondern der erste und wichtigste Wählerauftrag. Rau holte Sanftmut und Barmherzigkeit ins politische Geschäft. Also genau dahin, wo sie hingehören, damit der einzelne Mensch wieder zählt. Und er zeigte, dass man damit als Politiker nicht zum zaudernden Gefühlsdusel wird, sondern gerade dadurch beherzt Entscheidungen zu treffen vermag. Entscheidungen, zu denen man auch morgen noch stehen kann.